Wir haben ja alle unsere Träume, glaube ich. Ich hoffe, dass du Träume hast. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wovon du so träumst, vielleicht vom Karriereaufstieg oder dass du den Partner fürs Leben findest, vielleicht. Oder dass du ihn wieder los wirst. Kommt ja auch vor. Oder dass du Anerkennung bekommst für jahrelange harte Arbeit. Oder vielleicht, dass dich endlich mal jemand versteht. Oder vielleicht hast du ja auch frömmere Wünsche und frömmere Träume. Zum Beispiel träumst du vielleicht davon, dass deine Gemeinde wächst. Oder dass deine Kinder zum Glauben kommen. Oder deine Nachbarn. Oder vielleicht träumst du davon, dass die Armut auf der Welt endlich wirkungsvoll bekämpft wird und endlich richtig bekämpft wird und nicht nur darüber gesprochen wird. Weiß ich nicht genau, wo du so deine Träume hast. Was du dir auch wünschst und in welcher Lebenslage du auch immer sein magst, dieser Vers, um den es heute geht, kommt dir auf jeden Fall gerade recht. In jeder Bibelvers-Tombola, wo man Verse aus ihrem Zusammenhang reißt und dann per Losverfahren wieder neu verlost, auf Kärtchen gedruckt, da ist das sozusagen der Hauptgewinn. Wobei ich nichts gegen Evas Erlebnis gesagt habe, weil diese Kärtchen auf dem Kopfkissen, damit habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Aber es ist ja manchmal so, es ist ja immer wieder schön, wenn man diese Verse zieht und dann hast du da so einen Vers, das ist so ein Hauptgewinn-Vers, ja. Gott sagt durch seinen Propheten Jeremia, mein Plan mit euch steht fest, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Das ist ein ganz toller Vers. Und er ist ein Teil eines echten Dramas, das sich im 7. Jahrhundert vor Christus in Juda abgespielt hat. Und zwar ist die Situation so. Die Welt wird dominiert durch eine Großmacht, und zwar Babylonien. Und an der Spitze dieser Weltmacht steht der mächtige König Nebukadnezar. Und dieser König hält den gesamten Mittleren Osten in Schach. Nebukadnezar möchte diese strategisch wichtige Landbrücke für sich haben, die zwischen seinem Reich im Norden und Ägypten im Süden liegt. Und auf dieser Landbrücke liegt nun mal eben auch das kleine Juda, die südliche Hälfte des ehemaligen Israel. Israel hat sich mittlerweile aufgespalten in zwei Teile und schon 100 Jahre bevor unsere Geschichte spielt, wurde durch die Assyrer, eine sozusagen Vorgängerweltmacht, die Nordhälfte zerstört, die Bewohner gefangen weggeführt. Und nun ist auch die Südhälfte Juda bedroht. Babylon hat bereits einen jüdischen König deportiert, zusammen mit Propheten und Priestern und den oberen 10.000. Und jetzt warten alle eigentlich nur noch auf den letzten vernichtenden Schlag. Es gibt einen neuen König in Juda, es gibt Priester, es gibt Propheten. Und die haben alle einen großen Traum, den wir übrigens auch haben, nämlich Frieden, Sicherheit, Wohlstand. Also die drei großen innenpolitischen Themen, die wir auch so ständig immer wieder haben. Und die Rückkehr zu alter Größe. Denn Jerusalem, die Hauptstadt, soll wieder zu einer Macht werden, mit der gerechnet werden muss in der Welt. Wie damals unter dem legendären König David. Der Tempel soll wieder eines der wichtigsten spirituellen Zentren werden, weil das ist doch schließlich der Ort, wo Gott wohnt. Wenn es irgendwo einen Ort auf dieser Welt gibt, wo man Gott treffen kann, das ist das alttestamentliche Denken, dann ist das dieser Tempel ist der Himmel auf Erden. Hier triffst du Gott und nirgendwo sonst. Das ist Zion, das ist der bedeutendste Ort der ganzen Welt. Und das muss die Welt doch irgendwann mal kapieren. Das ist der Traum. Und wie das bei gläubigen Menschen so ist, ne, wenn man einen Traum hat und gleichzeitig merkt, dass die Realität irgendwie anders ist als der Traum, den man so hat, dann wendet man sich an Gott und fragt, Gott, was hast du eigentlich dazu zu sagen? Wie lange müssen wir noch darauf warten, dass du unseren Traum erfüllst? Das willst du doch bestimmt. Du willst doch bestimmt dasselbe, was wir auch wollen, oder Gott? In diesem Jerusalem der damaligen Zeit, da gibt es einige Propheten. Und sie behaupten alle, im Namen Gottes zu sprechen. Und viele von ihnen sagen, ja, Gott wird uns bald erhören. Er wird uns von der Bedrohung durch die Babylonier befreien. Gott wird den großen König Nebukadnezar stürzen. Ein Prophet sagt sogar, es dauert nur noch 2 Jahre, dann ist es soweit. Und das glauben die Leute natürlich gerne, weil das ist ja genau das, was die sich auch wünschen. Sowas glaubt man ja gerne. Und dann tritt plötzlich ein Mann auf, der heißt Jeremia. So plötzlich tritt er nur auch wieder nicht auf. Der ist schon einige Jahrzehnte als Prophet unterwegs, hat meistens Botschaften, die keiner mag. Der stellt sich in den Vorhof des Tempels und schreit allen Leuten, die zum Gottesdienst kommen, entgegen. Gott sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Und die heilige Stadt Jerusalem wird verwüstet werden. Es sei denn, ihr hört wieder auf mich und tut, was ich euch sage. Das ist die Botschaft von Jeremia. Und das finden die Leute nicht nur richtig ärgerlich, sondern die sind darüber entsetzt und die finden das blasphemisch. Wie kann man ein echter Prophet sein und so etwas über den heiligen Tempel sagen und so etwas über die heilige Stadt Jerusalem sagen? Hier wohnt doch Gott. Das ist doch das Zentrum der Welt. Wie kann man denn dann glauben, dass Gott das zulassen würde und seinen Tempel zerstören lassen würde? Das ist doch Blasphemie. Und im Gesetz Mose steht, falsche Propheten müssen getötet werden. Also die Sache ist klar, Jeremia muss sterben. Wegen Gotteslästerung und weil er die allgemeine Kampfmoral zersetzt. Und dann setzen sich aber Gott sei Dank einige besondere Stimmen durch vor Gericht und erreichen es, dass Jeremia freigesprochen wird. Und da kommt er noch so gerade eben davon und hat damit Glück, denn er hat einen Prophetenkollegen, der hat genau dasselbe gesagt wie er auch und der wird bis nach Ägypten verfolgt und schließlich getötet. Also Jeremia kommt nochmal mit dem blauen Auge davon, aber das bedeutet nicht, dass er ruhiger wird. Im Gegenteil. Der verkündet dieselbe Botschaft genauso weiter. Und er geht sogar so weit, dass er den heidnischen König Nebukadnezar, den Feind, als ein Werkzeug Gottes bezeichnet. Kannst du mal versuchen, in deiner Gemeinde den Leuten zu erzählen, dass die Taliban ein Werkzeug Gottes sind? Ich weiß nicht genau, was da für Reaktionen so kommen. Du solltest das nicht tun, wahrscheinlich ist das nicht von Gott. Aber Jeremia hatte diese Botschaft von Gott. Nebukadnezar, der Feind, ist eigentlich ein Werkzeug Gottes. Und dann lässt er den Juden, die schon im Exil sind, in Babylonien ausrichten, richtet euch auf eine lange Zeit ein. Glaubt man nicht, dass Gott euch demnächst wieder nach Hause holt. Heiratet, gründet Familien, baut Häuser, legt Gärten an. Richtet euch ein, die nächsten 70 Jahre bleibt ihr da. Und das stelle ich mir so vor, wie die Exiljuden vielleicht gesagt haben, du denkst aber klein von Gott. Hast du so einen kleinen Glauben? Traust du Gott überhaupt nicht zu, dass der uns hier rausholen möchte? Glaubst du, Gott macht das Spaß, uns hier sitzen zu sehen? Was hast du denn für ein Gottesbild? Du kannst doch gar kein Prophet sein. Jedenfalls kein echter. Und in diesem Zusammenhang fallen dann diese schönen Sätze. Gott sagt, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Ja, genau. Aber der Weg in diese Zukunft ist ein anderer als der, den ihr euch vorstellt. Und das ist der Konflikt. Alle sind sich darüber einig, dass Gott das Beste will für seine Leute. Und dass er ihr Glück will. Aber wie der Weg zu diesem Glück aussieht, das ist hier die spannende Frage. Später wird's zur Katastrophe kommen, die noch hätte abgewendet werden können. Juda hätte sich Nebukadnezar ergeben können. Sie hätten seine Vorherrschaft anerkennen können. Und dann wäre nichts passiert. Das hat Jeremia jedenfalls so prophezeit. Aber das war nicht vereinbar mit ihrer Vorstellung vom Glück. und von ihrer Vision für die Zukunft. Das passte nicht zusammen. Und ihre Hoffnung sah anders aus. Und deshalb entschloss sich Juda zum Widerstand und ging unter. Juda wurde vernichtet, Jerusalem wurde zerstört und der Großteil der Bevölkerung wurde deportiert. Du und ich, wir haben unsere Träume. Und unsere Vorstellung vom Glück und von einer großen Zukunft, das können ganz egoistische Vorstellungen sein, das können auch ganz große Vorstellungen sein, ganz christliche, ganz geistliche. Und wir haben es gut, weil in einem können wir uns wirklich sicher sein, nämlich Gott sagt zu uns, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Aber trotzdem stehen wir in der Verantwortung, dass wir unsere Vorstellungen von der Zukunft und unsere Träume vom Glück abgleichen mit dem, was Gott sich vorstellt. Und wir müssen auch den Propheten zuhören. Wir müssen auch der Stimme Gottes zuhören. Wir müssen uns auf die Suche machen nach dem, was Gott uns sagen möchte. Und dann werden wir auch die Erfahrung machen, dass sich verschiedene Stimmen, die wir so hören, als die Stimme Gottes ausgeben. Und dann werden wir leider die Erfahrung machen, dass diese Stimmen sich widersprechen. Und vielleicht das genaue Gegenteil sagen, wie das zur Zeit Jeremias auch so war. Der eine Prophet sagt das, der andere Prophet sagt das. Ja, was ist es denn nun? Das ist unsere Aufgabe, das herauszufinden. Welche Stimme ist die Stimme Gottes und welche ist es nicht? Die Leute in unserer Geschichte, in diesem Drama, die haben an dieser Stelle versagt. Sie haben den falschen Stimmen geglaubt und damit sind sie untergegangen. Möglicherweise können wir von ihnen lernen, wie man es nicht macht. Vielleicht können wir von ihnen lernen, wie man ihre Fehler vermeidet. Ich habe dazu drei Vorschläge. Erster Vorschlag. Es scheint nicht ratsam zu sein, nur auf die Stimmen zu hören, die dir genau das sagen, was du hören willst. Es scheint nicht ratsam zu sein, nur auf die Stimmen zu hören, die dir genau das sagen, was du hören willst. Das ist ein langer Satz, den sollte man in Predigten normalerweise nicht verwenden, aber ich dachte, wenn ich das zweimal vorlese, dann geht das vielleicht. Naja. Also das haben die Leute aus unserer Geschichte gemacht. Die haben nur auf die Stimmen gehört, die ihnen gesagt haben, was sie hören wollten. Und das hat nicht funktioniert. Es ist ja nicht gesagt, dass Gott dir immer nur das sagt, was du nicht hören willst. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, vor allen Dingen in konservativen evangelikalen Kreisen. Die Charismatiker sind optimistischer, habe ich manchmal das Gefühl. Also manche von uns denken, also wenn es irgendwas ist, was ich da höre, was mir absolut nicht in den Kram passt, dann muss das Gott sein. Weil er mir immer nur das wünscht, was ich garantiert nicht will. Das ist nicht richtig. Ich meine nur, du solltest dir grundsätzlich erstmal alles anhören, auch das Unangenehme, und dich dann entscheiden. Das ist eigentlich nur das, was ich sagen will. Zweiter Vorschlag. Gott spricht in diesem Vers vom Schenken. Wenn du in deinem Leben Glück erfährst und Erfolg, dann ist das immer ein Geschenk von Gott. Da kann dann trotzdem harte Arbeit von dir drinne stecken. Also das bedeutet noch lange nicht, dass wir jetzt nur noch unsere Hände in den Schoß legen und eben warten, bis Gott uns beschenkt. Das ist nicht richtig. Arbeit gehört dazu. Aber Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn Gott ihn schenkt. Und mein Eindruck ist, dass möglicherweise, dass wir viel zu oft uns abkämpfen und abrackern an Projekten, von denen wir uns das Glück und den Erfolg versprechen oder was wir so für Glück und Erfolg halten. Und dabei wäre es möglicherweise besser, wenn wir zwischendurch mal anhalten würden und dann Gott die Frage stellen würden, bin ich hier richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das hier die Stelle, an der du mich haben möchtest? Ist meine Vorstellung von Glück überhaupt die richtige? Oder geht es dir vielleicht um was ganz anderes? Mein dritter Vorschlag, ich fasse die gleich alle nochmal zusammen. Mein dritter Vorschlag, wir sollten Folgendes bedenken. Gott scheut nicht davor zurück, heilige Kühe zu schlachten. Es kann sein, dass Gott bereit ist, einen Weg zu verlassen, den wir eigentlich für total erfolgsversprechend, vielversprechend halten. Gott opfert sogar den Tempel, wenn es sein muss. Gott opfert sogar seinen Sohn, wenn es sein muss. Sein Ziel ist es, dass er mit uns ankommt. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir danach fragen, Gott, welchen Weg willst du mit uns gehen? Wir sollten wirklich auf alles gefasst sein und nicht voreilig Möglichkeiten ausblenden, nur weil wir denken, die kommen gar nicht in Frage. Die bleiben unantastbar, die bleiben sowieso immer stehen. Das sind meine drei Vorschläge. Erstens, nicht nur auf die Stimmen hören, die dir sagen, was du hören willst. Zweitens, Gott fragen, was willst du mir schenken? Und drittens, auf alles gefasst sein. Von welchem Glück redet Gott denn hier eigentlich bei Jeremia? Was ist denn eigentlich der Inbegriff von Glück in Gottes Augen? Das steht in den nächsten Versen, 12 und 13. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr. Und genau diese Worte hat Jesus wiederholt. Und hat sie auf sich bezogen. Er hat gesagt, ich bin der, der sich von dir finden lässt. Ich bin der, der dich hört, wenn du rufst. In mir begegnet dir Gott. Und das ist der Inbegriff von Glück. In Jesus wird diese alte Prophezeiung Wirklichkeit. Und hier findest du das, was du suchst. Und wenn du möchtest, dann kann das heute Abend sein. Wir werden gleich eine, einen Zeitabschnitt haben, wo wir Lieder singen, so wie wir das am Beginn des Gottesdienstes auch schon gemacht haben. Und das sind ja Gebete, diese Lieder, die wir an Gott richten und dieses Rufen nach Gott beinhalten. Manche Lieder singen Lob Gott entgegen sozusagen, andere suchen nach ihm und drücken diese Suche nach ihm aus. Und das kannst du ganz bewusst tun, du kannst diese Lieder ganz bewusst singen und sie an Gott richten. Und dazu kommt noch was anderes. Während wir die Lieder singen, kannst du hier nach vorne kommen in den Altarraum hinter mir. Da stehe ich und andere auch. Und wenn du was Konkretes hast, wofür du gerne beten lassen möchtest, dann kannst du einfach, während wir hier alle singen, zu uns kommen. Und dann können wir gemeinsam beten und vielleicht eine ganz konkrete Bitte an Gott richten, wenn du das möchtest. Jetzt bete ich noch und dann machen wir das. Jesus, dass du unser Glück willst, das macht uns glücklich, weil wir wissen, dass das, was du dir vornimmst, dass du das auch tust. Und wir fühlen uns bei dir geborgen und sind ganz entspannt, weil wir wissen, du führst uns den richtigen Weg. Bitte hilf uns, dir zu vertrauen, auch in den Phasen, wo wir das Empfinden haben, dass der Weg jetzt gerade nicht passt. Und wo wir das mit unserer Vorstellung von Glück und von Zufriedenheit, mit unseren Träumen irgendwie nicht in Einklang bringen können, weil unsere Vorstellungen so ganz andere sind als das, was du uns erleben lässt. Bitte gib uns das Vertrauen, an dir festzuhalten und daran zu glauben, dass du wirklich unser Glück willst und dass du uns geben kannst, was wir wirklich brauchen. Amen.